ja, hoppla hopp, ging's. Es ist jetzt nicht so, dass ich Samstagabend angefangen habe, mich vorzubereiten. Ich wollte ja eigentlich am 30.12. hier stehen und bin jemand, der sich noch nicht traut, einfach mich irgendwo einzutragen, wenn ich noch nichts habe. Deswegen hatte ich doch schon einiges. Und ja, ich bin dankbar, dass es jetzt so geschehen konnte. Und ich hoffe, ihr seid mit mir demütig, dass nicht alles perfekt ist und dass wir sowieso auf Gott hören müssen, der uns hilft. Ja, ich werde heute über Johannes 7, Vers 1 bis 24 predigen. Wir haben jetzt die Lieder gehört und ich fand es schön, ich habe die Lieder natürlich schon so im Hinblick auf die Predigt auch angehört und wir warten auf Jesus, aber es wurde auch in den Liedern klar, dass wir nicht nur auf das kleine Kind warten, sondern auf den starken Erlöser, das Wort habe ich mir gemerkt. Und heute soll es ja auch um den erwachsenen Jesus gehen und das ist uns zum Glück oder Gott sei Dank klar, dass Weihnachten eben nicht das kleine Kind in der Krippe ist, sondern dass es um viel mehr geht, dass das nur, ja, dass es wunderbar ist, dass Jesus als Mensch und Gott zu uns auf die Erde gekommen ist, aber dass es eben mehr ist als dieses kleine Kind. Genau, heute geht es also ums Johannesevangelium und das ist ein niedergeschriebener Bericht eines Augenzeugen, der ungefähr 3 Jahre mit dem erwarteten Messias unterwegs war. Aus erster Hand dürfen wir also erfahren, was Jesus gemacht hat, was er gelehrt hat und welche Beziehung er zu Gott, dem Vater und zu den Menschen hatte. Und welch ein Schatz das ist mir eigentlich während der Vorbereitung wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir so einen Bericht haben. Und ich hatte, ich glaube, es war in der täglichen Bibellese, bin ich bei Johannes 9, hat mich stark berührt und da wollte ich eigentlich über Johannes 9 predigen und wie ich das so gelernt habe in dem Predigtseminar, soll man ja auch den Kontext lesen und dann habe ich Kapitel 7 gelesen und Kapitel 8 und dann fand ich Kapitel 7 so interessant, dass ich einfach nicht geschafft habe, dann Kapitel 9 zu machen. Genau, das heißt, heute geht es um Kapitel 7. Wo befinden wir uns ungefähr in Jesu Wirkenszeit auf der Erde? Wenn man bis zum Kapitel 6 vordringt, dann wird berichtet, dass das Passafest nah war. Und es ist bei Johannes ziemlich interessant, wie die Geschichte Jesu anhand der Passafeste eigentlich uns auch eingeteilt wird. In Kapitel 6 wird nämlich das zweite Passafest berichtet und das zweite Passafest während des öffentlichen Auftretens Jesu. In Kapitel 2, Vers 13 wird vom ersten Passa berichtet und im Kapitel 11, 55 vom dritten und letzten Passa, an dem Jesu durch sein Opfer für unsere Sünden gezahlt hat. Sicher ist das der Höhepunkt des Jesu Wirkens auf der Erde, also das letzte Passa. Aber wenn wir die Berichte über alles, was davor geschehen ist, nicht hätten, dann wäre uns der Charakter Jesu nicht richtig gezeigt worden. Und der Charakter Jesu ist auch ganz deutlich für uns, dass wir, wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Und da ist auch in Johannes 14, Vers 6 bis 9, möchte ich kurz mit euch lesen. Da geht es um Philippus. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du uns, zeige den Vater? Also Jesus hatte, denke ich, diese zwei Aufträge, uns zu zeigen, wie der Vater ist, also eine deutlichere Offenbarung Gottes für uns Menschen im Vergleich zu Mose und den Propheten, also einfach nochmal deutlicher dieses Geheimnis eigentlich gelüftet und eben der Tod am Kreuz, diese zweite Aufgabe mit all seinen Folgen. Und Jesus sagt auch ziemlich deutlich, dass er diesen ersten Auftrag hatte. Das lesen wir zum Beispiel in Markus 1, 35 bis 39. Das wollte ich auch mit euch lesen. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Also er ist ausgegangen, um zu predigen, nicht um zu heilen. Die Heilungen waren immer nur eine Unterstützung oder auch ein Zeichen, dass er eben dieser Messias ist. Ja, am Abend vor dieser Geschichte hat er sehr viele Kranke gesund gemacht und die Menschen erwarteten, dass er dies weiterhin tun würde. Aber nach dieser Gebetszeit, da ist er nochmal an einen einsamen Ort gegangen, um zu beten. Und da hat er, denke ich, nochmal den Auftrag von Gott bekommen, ganz deutlich jetzt dem Volk zu predigen. Also ich hatte eben gesagt, wir sind im zweiten Passafest bei Kapitel 7 oder kurz danach. Wir sind also mittendrin in Jesu Wirken in diesen 3 Jahren in der mittigen Zeit. Und was wird uns da berichtet? Jesus beschäftigt sich mit dem Volk der Juden. Er begegnet ihm, sowohl den führenden Juden als auch dem normalen Volk. Und er provoziert ziemlich heftig durch sein Handeln. Er regt Aufmerksamkeit und lehrt daraufhin das Volk. Also er macht eine Provokation oft und dann erklärt er, oder dann entsteht eine Diskussion. Und in dieser Diskussion erklärt er eben Gottes Willen und Gottes Sicht auch auf das Gesetz, auf die ganze Schrift. Das gesamte Kapitel 9 beschäftigt sich mit der Heilung eines von Geburt an Blinden. Und dies geschieht interessanterweise am Sabbat. Und darum wird es auch heute viel gehen, um diese Geschichte mit dem Sabbat. Im Kapitel 9 heiligt er einen Menschen am Sabbat und im Kapitel 5, 1 bis 9, heilt er auch einen Menschen am Sabbat. Und das ist eigentlich die Vorgeschichte auch zu der Diskussion, die in Kapitel 7 stattfindet. Deswegen möchte ich es auch kurz mit euch lesen. Also Kapitel 5, 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm. Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag der Sabbat. Da können wir später nochmal reinschauen. Also die Juden hatten ein großes Ziel, das Gesetz musste gehalten werden. Und um dies möglichst einfach zu machen, hatten sie das Gesetz in viele einzelne Regeln aufgeteilt, die man halten konnte, also so eine Richtschnur. Doch dabei wurde der Sinn des Gesetzes aus den Augen verloren und das versucht Jesus auch zu zeigen. In 2. Mose 20, Vers 8 bis 11 lesen wir dieses Sabbatgebot, um das es eigentlich geht. Ich lese das auch noch mit euch. 2. Mose 20, 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter. Dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der bei dir innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ja, also um zu vermeiden, dass dieses Gebot gebrochen wurde, wurde genau erklärt, wie man sich zu verhalten hatte. Also die Juden haben nicht nur die 5 Bücher Mose genommen, sondern haben noch was dazu gebaut, das heißt den Talmud, und der listet 39 Tätigkeiten auf, die am Sabbat verboten sind. Zum Beispiel dürfen maximal 2000 Schritte getan werden. Die Frage, wird dadurch der Sabbat gehalten, wenn man diese Liste abarbeitet? Ist es so, wie Gott es gemeint hat? Und Jesus hat in Bezug auf dieses Kapitel 5, wo er den Menschen gesund gemacht hat, hat er nur durch sein Wort hat er einen ganzen Menschen gesund gemacht. Er spricht ja zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Jetzt war es den Juden ja nicht verboten zu sprechen. Das heißt, hat er jetzt Arbeit getan, indem er das Wort gesprochen hat? Es wird ihm als Arbeit angerechnet und damit hätte er eben nach der Meinung der Juden den Sabbat gebrochen. Auch der geheilte Mensch verrichtet Arbeit, er trägt ja sein Bett, wie es ihm Jesus befohlen hatte. Wer würde nicht demjenigen gehorchen, der ihn gerade von einer 38-jährigen Krankheit befreit hat? Aber die Juden provoziert dieses Verhalten von Jesus. Es passt einfach nicht in ihre Art, das Gesetz zu halten. Das Verhalten der Juden am Sabbat ist ein Beispiel dafür, wie sich Traditionen in den Glauben eingeschlichen haben, die mehr und mehr das Gesetz des Mose und den Sinn darin verschleiern. Oder das Gesetz des Mose ist natürlich das Gesetz Gottes. Und wir lesen, wie die Juden in diesen Vorstellungen gefangen sind. Also auch in den Kapiteln drumherum. Dazu zählen die vielen Zusatzregeln, die ich eben genannt hatte, und eben auch die Vorstellung davon, die sich so langsam erarbeitet hatte, wie genau der Messias auftreten würde, woher er kommt und so weiter. Und Jesus hat halt oft nicht in diese Kategorien gepasst. Und er möchte aber den Menschen vor Augen führen, wie sie sich verlaufen haben. Und möchte ihnen zeigen, wie der Vater ist, der ihn gesandt hat. So, ich will jetzt tatsächlich mit Kapitel 7 beginnen und bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Habe ich ja eben schon gesagt, dass ich eigentlich Kapitel 9 machen wollte. Werden wir sehen, ob ich doch dahin komme. Also wir lesen jetzt Kapitel 7, Vers 1 bis 24. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, er ist gut, andere sagten nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich vor ihm, aus Furcht vor den Juden. Als es aber schon um die Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie kennt dieser die Schriften, da er doch nicht gelernt hat? Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Was sucht ihr mich zu töten? Die Volksmenge antwortete, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch deswegen. Mose gab euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Mose nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe, am Sabbat? Richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet das gerechte Gericht. Ja, also in den ersten Versen wird erklärt, in welchem Zusammenhang die ganze Handlung steht. Also er zog in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten versuchten. Und es war nahe das Fest der Laubhütten, also das rückt das Ganze in so einen Zusammenhang. Jetzt, Esther, kannst du bitte das Bild zeigen? Genau, kann man sehen, ja. Also hier oben ist Nazareth. Das ist Galiläa. Und hier unten ist Jerusalem. Ich denke, lass ruhig, oder sonst kann ich nichts mehr lesen. Die Umrisse reichen. Also da oben ist der See Genezareth und unten das Tote Meer. Also ist ein ganz schönes Stück. Ich war noch nie in Israel, deswegen kann ich nicht selber sagen, wie weit das eigentlich ist. Sieht immer so groß aus, aber es ist ja sehr klein eigentlich, wenn man ein Auto hätte. So, genau. Also jetzt habe ich irgendwie... Das Bild habe ich zu früh gezeigt, macht nichts. Genau, also zwischen diesen beiden Orten findet das Ganze statt. Und ich habe mal nachgeschaut, wann diese beiden Feste, also das Passa, was ja in Kapitel 6 angegeben wird, und das Laubhüttenfest, wann die stattfinden. Das Laubhüttenfest, das fand zum Beispiel 2018 am 24. September statt und das Passa war am 7. April zu Ende, also davor. Das heißt, zwischen dem Bericht in Kapitel 6 und den Ereignissen in Kapitel 7 war circa ein halbes Jahr vergangen. Und das ist ja dieser erste Satz. Danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen. Also das, da ging es eigentlich um 6 Monate ungefähr. Und genau, er wird dort dem Volk gepredigt haben und es werden wohl auch andere Heilungen passiert sein. Das sagt Johannes ja auch am Schluss, dass nicht alles berichtet wird, weil es sonst zu viel wäre. Und im ganzen Kapitel 7 gibt es eigentlich diese Spannung, dass Jesus einerseits den führenden Juden aus dem Weg gehen will, weil er weiß, dass sie ihn töten wollen, und andererseits geht er aber direkt zu ihnen, in den Tempel sogar. Wir wissen allerdings, dass in Jesu Geschichte auf der Erde nichts, ja gar nichts passiert, ohne dass Gott der Vater es so wollte. Jesus kann nicht zu früh den Juden ausgeliefert werden. Dazu ein Beispiel in Lukas 4, 29 bis 30, ich lese gerade einfach vor. Also als er in seiner Heimatstadt Nazareth die Schrift auslegt und dabei die Hörer wieder provoziert, werden sie sehr zornig und wollen ihn töten. In Vers 29 heißt es dann, sie springen auf und trieben ihn hinaus an einen steilen Abhang des Berges, auf dem die Stadt erbaut war. Sie wollten ihn hinunterstürzen. Doch er schritt mitten durch sie hindurch und ging fort. Also diese unüberwindbare Allmacht Jesu wird dort deutlich, also er ist einem nicht ausgeliefert, in keinem Fall. So, jetzt kann man nochmal das Bild zeigen, Esther. Jetzt habe ich es hier extra mit den Balken reingemacht. Genau, also hier sehen wir eben diese Karte zur Zeit Jesu und die beiden Orte, Nazareth, rot umkreist, und Jerusalem. Und Jerusalem war eben der Versammlungsort für das Laubhüttenfest, also alle aus dem ganzen Land sollten eben nach Jerusalem kommen. Das sind ca. 150 Kilometer, also wenn man gut fit ist, 30 Stunden Fußmarsch. Also eine ganze Strecke zu laufen. Und das Fest hat auch eine Woche gedauert, da komme ich später nochmal drauf. Ich würde jetzt mal auf Vers 3 bis 5, dann kannst du wieder die Bibelstelle zeigen. Also da sagen ja die Brüder zu ihm, zieh von hier fort, geh nach Judäa, damit du auch was zeigst, wer du eigentlich bist und dass du öffentlich bekannt wirst. Also das sind Jesu Brüder. Und die sind mit ihm aufgewachsen, haben einiges von ihm gesehen. Aber in Vers 5 heißt es, dass auch sie nicht an ihn glaubten. Das ist interessant. Sie haben doch ihren Bruder Jesus leiblich vor Augen. Also sie können ja nicht sagen, er existiert nicht. Was heißt das jetzt? Sie glaubten nicht an ihn. Da kommen wir noch drauf. Sie wollen also Jesus überreden, zum Laubhüttenfest zu gehen, weil sie eben meinen, er will jetzt bekannt werden. Die Brüder Jesu sind von dieser Welt, wie es heißt in Vers 7. Sie leben in ihr und machen, was die Welt von ihnen erwartet. Und auch ihren leiblichen Bruder Jesus sehen sie eben aus diesem Blickwinkel der Welt. Sie glauben nicht an ihn, wie die Schrift und auch das ihnen vorliegende Alte Testament sagt, wer der Messias ist. Sie glauben nicht an ihn als den Messias, der Jesus ist. Sie wollen ihn ermutigen, weitere Schritte zu tun, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Mach was aus dir. Du kannst mehr aus dir machen. Zeige dich der Welt. Werde zu jemandem, der etwas gilt vor den Großen und Mächtigen. Das wäre aus ihrer Sicht der richtige Weg. besonders an einem der größten Feste der Juden, wo eben alle zusammenkommen. Das Laubhüttenfest dauerte 7 bzw. 8 Tage und am 1. und 8. Tag war eine heilige Versammlung. Das steht in 3. Mose 23, wenn man es nachlesen will. Also die Juden bauten sich Laubhütten tatsächlich und wohnten darin während des ganzen Festes. Alle Juden sollten kommen. Und in Vers 4 lesen wir eben, dass die Brüder davon ausgingen, dass Jesus öffentlich bekannt sein wollte. Ja und nein. Er wird schon am Ende öffentlich bekannt. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt und damit ist es eben nicht, gehorcht es nicht den Gesetzen dieser Welt. Er wird bekannt durch sein Gehorsam und sein Leiden, eben nicht wie ein Star heutzutage oder wie damals sicherlich auch. Und davor, also vor seinem Leiden, aber eben auch durch seine Lehre, denn dazu ist er ja gekommen. In Vers 8 bis 10, da sagt Jesus zu ihnen: Geht ihr zu diesem Fest, ich gehe nicht, meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und er blieb dann in Galiläa. Und in Vers 10 heißt es dann aber, er geht doch nach Galiläa. Also er lässt sich von seinen Brüdern nicht diktieren, wie und wann auf dieses Fest geht. Denn seine Zeit ist noch nicht erfüllt. Ich finde es sehr spannend und bin auch bei der Bibellese damals darüber gestolpert, wie hat Jesus das eigentlich gemeint? Er sagt, ich gehe nicht zu diesem Fest, aber er geht ja. Und aber nur anders, als seine Brüder es vorgeschlagen hatten. Aber Jesus würde ja nicht lügen. Also da ist bei mir echt noch so ein Problem, das habe ich noch nicht gelöst, wie er sagt, ich gehe nicht auf dieses Fest und ein paar Tage später geht er. Da können wir vielleicht noch ein anschließendes Gespräch hier vorne, hat vielleicht jemand einen Vorschlag. Also die Reise, denke ich, wenn man jetzt diese 150 Kilometer geht, wird es wohl circa 4 Tage gedauert haben. Ich weiß nicht, wie lange du 150, wer läuft so viel? Wer läuft 150 Kilometer am Stück? Kann man schon eine ganze Weile einplanen, oder? Ja. Also die hatten auch Sandalen, die hatten nicht so schöne Gore-Tex-Schuhe wie wir. Das war schon was anderes. Und das Fest dauerte 7 bis 8 Tage, habe ich ja gesagt. Das heißt, wenn er, wie wir später lesen, zur Mitte des Festes dort war, muss er eigentlich schon vor dem Beginn des Festes losgegangen sein. Aber er geht im Verborgenen. Kein großer Zug, der vor ihm herzieht, hier kommt Jesus. Er schleicht sich ein, möchte ich fast sagen. Und eben genauso, wie seine Brüder nicht wollten, dass er geht. Jetzt komme ich zum Vers 11. Da geht es darum, er ist noch gar nicht da, aber die Juden suchen ihn schon. Das heißt, er ist eigentlich schon irgendwie bekannt, wird erwartet. Die Juden sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, er ist gut, andere sagten nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich vor ihm aus Furcht vor den Juden. Also das Volk und die Oberen haben von den Dingen gehört, die Jesus seit circa einem Jahr tat und lehrte. Und es gibt geteilte Meinungen über ihn. Die damals führenden Juden, von denen immer wieder berichtet wird, auch im Kontrast zu den Volksmengen, also da gibt es irgendwo diese beiden Gruppen, die führenden Juden sahen ihre Stellung in Gefahr. Sie waren in offiziellen rabbinischen Schulen ausgebildet und durften das Wort auslegen und dem Volk sagen, wie es Gott wohlgefällig leben konnte. Jesus stellt das Ganze ein bisschen anders dar, überrascht sie da. Wie steht Jesus zu diesen Gelehrten, zu diesen Oberen? Ich lese dazu Lukas 11, Vers 46. Er aber sprach, auch euch Gesetzeslehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und ihr selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Also diese Stellung der Gelehrten, die sich daraus drauf eingebildet haben, wird schon mehr als in Frage gestellt. Also er klagt sie schon an. Und diese Macht der führenden Juden und ihre Haltung gegenüber Jesus war dem Volk bekannt. Und deshalb gab es eben nur so ein Gemurmel über ihn, wie Johannes schreibt. Keine öffentliche Diskussion. Das Volk hat Angst vor den religiösen Führern. Später im Kapitel 9, Vers 22 wird dies uns noch konkreter geschrieben. Da sind die Eltern von dem Geheilten, die sollen den Juden berichten, was passiert ist. Und da heißt es, dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Ich denke, das ist für uns schwierig nachzuvollziehen, aber das hieß, denke ich, dass man aus dem ganzen sozialen Leben dort ausgeschlossen war. Das heißt, die meisten haben sich eigentlich nicht getraut, irgendwie öffentlich sich zu Jesus zu bekennen. Und ab Vers 14 kommt Jesus aber jetzt in die Öffentlichkeit, und zwar ziemlich direkt. Es war dann um die Mitte des Festes und er ging hinauf in den Tempel und lehrte. Also jetzt ist er plötzlich da, ganz vorne, auf dem Tempel. Also er lehrt nicht irgendwo auf der Straße in einer Ecke, sondern im Tempel, dort wo Gottes Wort ja auch gelehrt werden sollte. Und in Vers 15 wird nochmal dieser Anspruch der rabbinischen Schulen klar, wo die eben sagen, nur weil Jesus nicht in dieser Schule war, sagen sie, er hat nicht gelernt. Wie kann er die Schrift verstehen? Und genau, weil sie eben meinten, sie haben die Auslegungshoheit über die Schriften. Jesus war aus Nazareth, ein kleines Kaff wahrscheinlich, war Sohn eines Zimmermanns, also kein geistlich Gelehrter, offiziell zumindest. Offensichtlich konnte er aber lesen, wie auch Simon Petrus, der erste Jünger, der Fischer war. Das heißt, ich denke mal, die einfachen Menschen konnten schon lesen, also die haben die Schrift selber lesen können. Aber vielleicht trauten sie sich nicht, die eigenen Schlüsse daraus zu ziehen, die dem entgegenstanden, was die offizielle Lehrmeinung war. Und Jesus verwundert eben die Hörer dadurch, dass er nicht auf dieser Schule war, aber seine Lehre komplett anders war. Und da heißt es auch in Markus 1, Vers 22, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie einer der Schriftgelehrten. Jesus erklärt, warum seine Lehre so anders ist, in Vers 16. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Also er hat eben den direkten Draht zu Gott und gibt nicht was weiter, was seine persönlichen Meinungen sind, sondern Gottes Wort direkt. Also mehr als irgendjemand anders, der hier steht, das tun kann. Er redet Gottes Wort zu den Umstehenden. Und dann gibt Jesus uns auch einen Hinweis, wie man erkennen kann, ob das jetzt tatsächlich Gottes Wort ist, in Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Genau, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist schon, da bin ich ziemlich lange dran hängen geblieben an dem Vers 17. Jesus gibt uns eben eine Hilfe hier, wie man erkennen kann, ob seine Lehre von Gott ist. Und wer kann dies erkennen? Derjenige, der wirklich von ganzem Herzen Gottes Willen tun will, der wird es erkennen. Ich denke, dies ist auch vor allen Dingen im Kontrast zu den führenden Juden damals zu sehen. Die waren letztlich, das steht ja auch hier, auf ihre eigene Ehre und ihre Machtposition bedacht. Bei ihnen steht der Mensch und ja sogar die eigene Person im Fokus. Wenn Gott im Fokus ist, bekommen die Worte Jesu eine andere Bedeutung, eine andere Klarheit. Gottes Wille ist der heile Mensch, geheilt von der Sklaverei, der Sünde, geheilt in der Beziehung zu Gott, geheilt von Krankheit. Und diese Heilung am Sabbat, die ja immer wieder Aufruhr hervorrufen, führen immer wieder zu Unwillen bei den Führern. Und das ist auch das Thema der nächsten Verse. Jesus wird kritisiert, weil er sich nicht an ihre Regeln hält. Er macht einen ganzen Menschen gesund am Sabbat und damit ist, sagt er, seine Handlung dem Willen Gottes übereinstimmend. Wer wirklich Gott dienen will, von denen, die das gesehen haben, die Zuhörer sind, wird erkennen, dass Jesus richtig gehandelt hat. Vers 19 mache ich weiter, 19 bis 21. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und keiner von euch tut das Gesetz? Was sucht ihr mich zu töten? Die Volksmenge antwortete, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch deswegen. Und das ist eben dieses Wort zu dem Kranken am Teich, dass er ihn gesund gemacht hat, ganz ohne den Teich. Er spricht die Juden konkret auf das Gesetz des Mose an und sagt, keiner von euch tut das Gesetz. Und da habe ich ja am Anfang der Predigt gesagt, dass das eben absolutes Ziel war der Juden, dass sie durch das Halten des Gesetzes eben Gerechtigkeit haben wollten. Und jetzt sagt er, keiner von euch tut das Gesetz. Das ist für die Hörer, die versuchen alles zu tun, um eben dieses Gesetz einzuhalten, ein Schlag ins Gesicht. Er provoziert noch mehr, indem er ihnen direkt sagt, dass sie ihn töten wollen. Und die Menschen, die zuhören, reagieren allerdings stark abwehrend. Sie beschuldigen ihn sogar, er habe einen Dämon. Also Jesus einen Dämon haben, das muss man sich mal vorstellen. Aber darauf geht ja auch Jesus gar nicht ein, sondern er beginnt eher logisch herzuleiten, warum es richtig war, den Menschen am Sabbat gesund zu machen. Denn es ist ja das Werk, auf sich der Vers 21 bezieht. Ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Ich möchte nochmal einen kleinen Ausflug machen zum Sabbat. Und zwar nach dem Gebot, oder in 2. Mose 31, Vers 14 bis 15. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat. Ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Also zweimal wird bekräftigt, dass jemand, der irgendwie arbeitet, getötet werden soll. Und damit ist diese Vorsicht der Juden schon verständlich, sich, wie es irgend geht, mit allen möglichen Hilfen davor zu schützen, das Gebot zu brechen. Jetzt wird Jesus aber das anwenden und wird ihnen zeigen, dass sie eigentlich auch eine Arbeit tun, die Beschneidung. Das ist Vers 22 bis 23, da sagt er, Mose gab euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern, und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Mose nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Ich wusste das vorher auch nicht so genau, dass eben wohl die allgemeine Praxis war, am Sabbat die Beschneidung durchzuführen. Das ist ja auch körperliche Arbeit eben und müsste eigentlich daher auf den ersten Blick verboten sein. Doch was ist der Zweck der Beschneidung? Es ist das Zeichen der Zugehörigkeit zum Bund Gottes mit Abraham. 1. Mose 17, Vers 10. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles Männliche bei euch werde beschnitten. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ob die Juden damals die Beschneidung durchgeführt haben, um die Zugehörigkeit zum Bund zu feiern. Oder um das Gesetz nicht zu brechen, alles Männliche werde bei euch beschnitten. Je nachdem, aus welcher Motivation man das tut, ist es eben eine ganz andere Geschichte. Und die Summe der Einhaltung der Gebote sollte eben mit Gerechtigkeit und Segen belohnt werden. Und Jesus sagt aber, sie beschneiden einen Menschen, damit das Gesetz des Mose nicht aufgehoben wird. Also er deutet das. Er kann eben in Menschen reinschauen und die Motivation sehen, was wir nicht können. Und er kann sich das erlauben, das so direkt auszulegen, wie die Menschen, woher die Motivation kommt. Und Jesus hat eben einen ganzen Menschen gesund gemacht. Wer hält nun wirklich Gottes Gesetz? Oder wer tut wirklich Gottes Willen? Das zeigt wieder, wie in Vers 17, dass eben wer wirklich Gottes Willen tun will, auch verstehen kann, ob die Lehre von Jesu richtig ist oder falsch. Und der eben bereit ist, Gottes Willen zu tun. Jetzt komme ich noch zum Vers 24. Richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Er ruft die Hörer auf, das gerechte Gericht zu richten. Und sie sollen eben nicht prüfen, ob die einzelnen Regeln eingehalten werden, sondern der Sinn des Gebotes, den dahinter zu sehen und den auch zu tun. Die Juden berufen sich immer wieder auf Mose und diesen halten sie eben fälschlicherweise für größer als Jesus, der der Messias selbst ist, den auch Mose schon angekündigt hat. Also die Juden waren eben in diesen Regeln und in dieser Sichtweise gefangen, habe ich ja auch schon gesagt. Und ich möchte noch was vorlesen, was diese Haltung der Juden irgendwo auch leichter macht zu verstehen, und zwar in 5. Mose 28, 1-3. Und 15 bis 18 dann noch. Also da war das ganze Gesetz gegeben, und dann kommt noch die Ankündigung des Segens und des Fluchs. In Vers 1: Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Im Unterschied dazu, im krassen Gegensatz, ab Vers 15: Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog, verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes. Und so weiter. Also sehr deutlich wird den Menschen damals eingeschärft, was das Gesetz heißt. Wir haben jetzt, Gott sei Dank, eine andere Perspektive. Wir haben eben das Neue Testament dazu, was eben auch dazu dient, das Alte Testament auszulegen. Und wir als Leser und Kenner des Neuen Testaments wissen, wozu das Gesetz gegeben war. Um zu verdeutlichen, dass es jeglichen Menschen unmöglich ist, das Gesetz in seiner Gänze zu erfüllen und damit eben diese Möglichkeit, eben alles zu erfüllen und dann gerecht zu sein, die gibt es einfach nicht. Die hat nur ein einziger getan, das wissen wir, unser Herr Jesus. Und gleichzeitig bleibt aber das Gesetz und der absolute Anspruch von unserem heiligen Gott bestehen. Und Jesus möchte den Zuhörern klar machen, dass sie das Gesetz nicht halten und nicht halten können. Trotz ihrer extremen Anstrengungen und der ganzen Hilfen, die sie sich geben. Und er will sie zu dem Glauben hinführen an einen rettenden, vergebenden Gott, der seinen eigenen Sohn opfert, um uns gerecht zu sprechen. Und der Weg dorthin führt eben über die Erkenntnis des eigenen Versagens und nicht anders. Und öffnet den Weg zu Jesus, zu unserem Erlöser. Aber die Menschen sind so gefangen in ihrem Stolz, dass ihnen die Augen nicht geöffnet werden können. Und der Weg, der uns heute eben so klar vor Augen liegt, war auch einigen Menschen im Alten Testament bereits offen. Also auch die Juden zu Jesu Zeit haben eigentlich da keine Entschuldigung. Im Galaterbrief lesen wir, dass auch Abraham bereits aus Glauben gerechtfertigt wurde und nicht aus Werken. In Galater 3, 6-14. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben gerechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, wie wir eben gelesen haben. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Gesetz geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft vor dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, ich bin schon zu weit, oder? 14, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Das ist jetzt eben die Hilfe aus dem Neuen Testament, die uns nochmal deutlicher sagt, dass niemand durch das Gesetz gerechtfertigt werden kann. Das Gesetz wird ja sogar als Fluch bezeichnet. Aber es wird auch ein Ausweg aufgezeigt. Jesus hat uns losgekauft von diesem Fluch. Alle, die glauben, bekommen den Segen Abrahams und die Verheißung des Geistes. Und dieser Weg ist uns allen offen. Juden wie auch Heiden, da gibt es keinen Unterschied. Heiden beziehungsweise, um das einfacher zu verstehen, den Menschen aus den Nationen, wie die Schrift uns alle bezeichnet. Amen.